Hi, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich leite seit 10 Jahren die Shopify Plus Agentur eShop Guide. In diesen 10 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung mit Shopify gesammelt und sind auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Und diese Erfahrung wollen wir hier und heute teilen. Willkommen bei Shopify für Profis. Ein Online-Shop ist nach dem Launch nicht fertig. Warum ist das so? Das ist die Hauptfrage, um die es heute gehen soll. Damit verbundene Fragen oder Fragen, die wir versuchen zu beantworten in den nächsten ungefähr 30 Minuten, ist, welche Optimierungsmaßnahmen lohnen sich wirklich? Warum gelingt es manchen Unternehmen eher Optimierungen durchzuführen und warum werden manche eher inaktiv oder machen nur ineffiziente Dinge? Was unterscheidet erfolgreiche von erfolglosen Maßnahmen oder Ansätzen? Das sind die Sachen, auf die ich heute eingehen möchte. Bevor wir in diese ganz konkreten Themen reingehen, erstmal ein bisschen Hintergrunderfahrungswerte aus den letzten 10 Jahren. Wir als Agentur, unser häufigster Case, wie wir mit neuen Kunden arbeiten, ist im Prinzip im Zusammenhang mit einer Migration nach Shopify. Das heißt, man hat einen Shopware, ein Magento, was auch immer, und jetzt, wenn man halt zum endlich guten System Shopify und dann plant man halt die Migration. Und im Zuge der Migration, das Lastenheft sieht natürlich als erstes so aus, dass man sich anguckt, was will ich alles im Status Quo, was kann man so will ich am Status Quo noch verbessern, und dann eine riesige Wunschliste, der besteht aus dem Investitionsstau der letzten 5 Jahre oder ne, was die Marktbegleiter machen und wo dann ganz, ganz, ganz viel steht, was man auch unbedingt braucht, aber jetzt noch nicht macht. Das muss natürlich auch alles irgendwie passieren. In der Realität ist es aber natürlich so, weil diese ganzen neuen, tollen, coolen Features, die man noch zusätzlich irgendwie einführen will, Chatbots, Loyalty-Programme, E-Mail-Marketing und, die sind technisch relativ simpel zu implementieren und das machen wir natürlich auch gerne. In der Praxis müssen die ja auch alle bedient werden und müssen alle leben. Ja, also man braucht die Leute dafür, die Ressourcen dafür und so weiter. Tatsächlich ist es so, dass die Migration an sich, na, also den Status quo sozusagen auf ein neues System zu heben, meistens schon dazu führt, dass die KPIs sich positiv verändern und mit dem zusätzlichen Gewinn oder Umsatz zusätzlicher Aufwand kommt. Und man hat ja auch ein neues System, an das man sich erstmal gewöhnen muss. Also die Realität einer Migration ist meistens ein verbesserter Status quo, wenn man so möchte. Und dann ist der eigentliche Kicker, wie gut kommt man in eine Transition der kontinuierlichen Optimierung, der kontinuierlichen Verbesserung. Weil, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in dem Podcast, man wird nicht durch dieses eine Projekt, durch diese eine Migration den Investitionsstau der letzten 5 Jahre aufholen und den Investitionen und Verbesserungen der nächsten 5 Jahre vorgreifen. So läuft das einfach nicht mehr, sondern man macht etwas und dann macht man weiter kontinuierlich besser. Das ist eher der Ansatz. Also was erreicht man durch so eine Migration sozusagen per Default? Man guckt sich ja meistens das Frontend an, macht dann einfach eine bessere User Experience, ja, also durch Design auf der Webseite. Es fühlt sich hochwertiger an. Die Webseite, also der Shop ist performanter, heißt schneller. Der Checkout funktioniert besser, so ein paar Quality-of-Life-Themen sind direkt da, also die abgebrochenen Warenkorb-E-Mails, die funktionieren direkt, die Tracking-E-Mails und. Bei den allermeisten unserer Kunden sind da Komponenten drin, die vorher halt nicht so gut funktioniert haben, und das würde ich gerne irgendwie auf uns und eShop-Guide beziehen, aber ganz ehrlich, du machst halt was Freshes und du machst es mit Shopify, unweigerlich wirst du eine positive Entwicklung deiner KPIs sehen. Wir sagen meistens so, mit 10-20% Umsatzsteigerung kannst du in den ersten paar Wochen im Prinzip rechnen. Einfach nur, weil du auf dieser neuen Technologie bist und halt die Low-Hanging Fruits in dem Kontext halt umgesetzt hast. Wie schwieriger zu messen sind Prozesseffizienzgewinne, sprich weniger manueller Aufwand bei den Operations-Leuten, ne, der Merchants, bei wie man Refunds aktiviert, wie man Refunds verbucht, Packfehler, weil man jetzt bessere Picklisten doch wieder hat, und. Ja, einfach so Sachen, die man dann natürlich jetzt nicht, wenn sie vorher doof waren, jetzt nicht nochmal so doof umsetzt, sondern direkt ein bisschen besser macht. Allerdings ist nochmal 10 bis 20% Umsatzsteigerung so in Anführungszeichen einfach mal mitnehmen, sagt natürlich keiner nein. Aber so eine einmalige Steigerung ist ja keine Wachstumsstrategie. Also ich kenne jetzt kein Unternehmen, das sagt, auch 10%, die nächsten 5 Jahre, das ist ja gut, das reicht mir. Man stellt sich ja eher, ja, 10, 20% jedes Jahr vor, wenn nicht sogar mehr, ne, und kontinuierlich. Das heißt, die Technologie ist nur die halbe Miete eigentlich. Die andere Hälfte ist tatsächlich Kommunikation und Content. Und zwar entlang der gesamten Customer Journey. Und die passiert ja nicht nur im Shop. Die passiert ja schon vorher im Marketing, also im Pre-Sales. Die passiert nachher im After-Sales. Ja, also wie ist die generelle die Kauf-Experience? Wie ist der Service? Wie kriege ich Fragen beantwortet? Wie kann ich weitere Sachen kaufen? Und, und. Zum Beispiel, also ne, wo irgendwie Technologie und Kommunikation beides bedacht werden muss, ist Chat. Beispiel Chat. Es ist so, also technologisch ist das so einfach umzusetzen. Jetzt irgendwie nicht nur ein Chatbot, also das ist auch inzwischen einfach, aber einfach ein Kundeninteraktionsmittel zu haben auf der Webseite, wo man halt mit seinen Kunden chatten kann, Customer Support mäßig. Wer sitzt dann dahinter? Wer bedient diesen Chat dann? Die Kolleginnen aus dem Kundensupport, aus dem Customer Success, das sind ja die offensichtlichsten KandidatInnen. Die sind allerdings meistens am Telefon oder wenn überhaupt an E-Mail gewöhnt. Gerade wenn wir ja, mit mittelständischen Unternehmen arbeiten, mit gewachsenen Strukturen, ist das für viele undenkbar, da im Prinzip in Anführungszeichen live zur Verfügung zu stehen. Oder auch Loyalty. Ja, ein Loyalty-Programm einzuführen, ist technisch auch wieder ganz, ganz einfach. Das heißt, jeder Kauf produziert halt irgendwie ein Tracking da zu den Kunden und sagt halt, okay, du hast hier 300 € letztes Jahr ausgegeben, dafür kriegst du 30 Punkte und für jeden Punkt kriegst du, keine Ahnung, irgendwas. Allerdings muss dieses Loyalty-Programm, das muss leben, das muss atmen, das muss im gesamten Funnel integriert werden. Das muss angesprochen werden, dass es das jetzt gibt. Du brauchst ein Produktportfolio und eine Preisstrategie, wo ein Loyalty-Programm Sinn macht, ja, also wenn du jetzt was verkaufst, was man nur einmal im Leben braucht und auch nie kaputt geht, dann brauchst du kein Loyalty-Programm. Wenn du sagst, ja gut, ich mache nichts besser als meine Konkurrenz und mache eigentlich nur, habe eigentlich nur eine Preisstrategie irgendwie, auch dann musst du überlegen, in welchem Kontext macht dann Loyalty-Programm Sinn? Es kann Sinn machen, du kannst, ne, über die Punkte noch mehr Rabatte geben, wenn Preis sozusagen dein unfairer Vorteil ist. Aber einfach nur zu sagen, ich habe jetzt hier ein Programm und man kann Punkte sammeln, das werden die Kunden bestimmt geil finden. So einfach ist das heutzutage leider nicht mehr. Trendthema Headless und Composability. Trendthema. Gefühlt war Headless vor 3, 4, 5 Jahren Trendthema, zumindest im Shopify-Bereich. Da war das irgendwie Talk of the Town und es war voll wichtig und wir als Agenturen hatten alle FOMO, dass wir jetzt unbedingt alle Headless anbieten müssen. Was für eShop Guide ehrlich gesagt auch ein kleines Problem war, weil wir waren voll auf Low-Code committed und sind das ehrlich gesagt weiterhin. Und für uns hatte Headless eher mehr Nachteile als Vorteile. Kurz zur Definition: Headless bedeutet, dass man in dem Fall das Frontend nicht über Shopify oder zumindest nicht über klassische Shopify-Themes oder Templates macht, sondern im Zweifel auf einer anderen Technologie aufbaut, was dir in der Theorie Vorteile in Bezug auf Flexibilität und Performance bieten würde. Somit ist Headless, wenn man so möchte, ein Sub-Ding von Composability oder auch Modular, eine modulare Architektur, heißt eigentlich, dass du die unterschiedlichen Bereiche, die jetzt ein E-Commerce-Setup ausmacht, du über unterschiedliche Software-Tools abbildest. Also ein weiteres Beispiel könnte sein, dass du zum Beispiel nur den Shopify-Checkout benutzt. Ja, also du hast keine Ahnung, Roblox, ne? In Roblox kannst du jetzt Sachen kaufen und dahinter steckt dann der Shopify-Checkout. Das heißt, Roblox nutzt in dem Bezug die Komponente Checkout von Shopify und vornherum ist aber trotzdem alles Roblox. Andere Beispiele sind, keine Ahnung, wenn du jetzt über dein Vorwerk Thermomix direkt Sachen kaufst, über den kleinen Bildschirm da, könnte da ja auch der Shopify-Checkout hinter sein oder sogar die Shopify-Produktliste oder. Das heißt, ne, man kann sich modular die Sachen zusammenstecken, die man braucht. Und wenn man so möchte, ist fast jedes Shopify-Setup, was man hat, modular oder composable, weil du ganz häufig ja zum Beispiel deinen Wavi oder dein ERP hinten dran flanscht, ja, und du somit die Komponente ERP nicht über Shopify machst, sondern halt übers ERP. Dementsprechend, ja, ist es nicht mehr oder ist es nicht wirklich ein Trendthema, sondern ein Thema, was einfach immer da ist. Und gerade wenn man über Architektur nachdenkt und spricht, kommt man immer bei den verschiedenen Modulen an. Und das stellt sich meistens so dar, dass du halt so eine Prozessmap hast, wenn du so möchtest, wo die verschiedenen Tools oder die verschiedenen Aufgabenbereiche sind, da schöne Pfeile zwischendrin gezeichnet sind, wo dann halt steht, wer was eigentlich macht. Headless vielleicht nochmal spezifisch gesagt, warum ist das vielleicht auch genau dieses Ding nicht mehr so ein Thema aktuell im Markt? Ganz einfach, weil Shopify viel gemacht hat und investiert hat in die Flexibilität ihrer nativen Templating-Language, wenn man so möchte. Also jetzt ist viel, viel mehr möglich als noch vor 5 Jahren mit den Standard-Shopify-Themes oder mit Themes, die man im Shopify-Standard umgesetzt hat. Du hast den Vorteil, dass die ganzen Apps, die es im App Store gibt, die vielleicht also sich ins Frontend schreiben, direkt verfügbar sind, wenn du es nicht headless machst. Wenn du es headless machst, musst du wieder gucken, funktioniert die App dann? Also ganz viele Vorteile gehen dann verloren. Nichtsdestotrotz hat Shopify auch weiter in ihre Lösung investiert, über die du headless möglich machst. Also Hydrogen und Oxygen sind dort die Stichwörter. Ich hüte mich jetzt davor, da zu tief reinzugehen, weil ich bin da auch ehrlich gesagt gar nicht so firm drin. Also im Prinzip sind das dann Shopify-eigene Lösungen, über die du dein Headless-Frontend umsetzen könntest. Und in welchem Kontext das wieder so ein bisschen Traktion bekommt, Headless, ist so im Kontext Shopify Enterprise. Ja, also Shopify Enterprise ist tatsächlich ein Shopify-Plan, den es inzwischen gibt. Und für literally Enterprises. Also, ne, das kostet dann mehrere 10.000 Dollar oder Euros im Monat, wo du dann halt modular, composable, alles zusammensetzt, was du so brauchst und häufig halt das Frontend auch headless machst. Also der Westwing-Case, mit dem Shopify zum Beispiel rumgeht, ist ein Composable-Case, ist im Prinzip eine Headless-Implementierung. Dementsprechend es ist für weniger Merchants heutzutage relevant, nur rein zahlenmäßig, diese Headless-Sache. Aber wenn man sich jetzt GMV, also Umsatz, anguckt, wird es wahrscheinlich die allergrößten HändlerInnen, die ja neunstellige Jahresumsätze machen über die Plattform, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie in einem Headless-Setup sind. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen abgeholt und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen, Gedanken, Anregungen, immer gerne. Also, im Kontext der Optimierung, ja, und ich nehme jetzt mal diese Maßnahmen irgendwie als Optimierungsmaßnahmen, als Dinge, die man besser macht als seine Konkurrenz, gibt es ganz, ganz viele große, aka organisatorische Fragen ohne einfache Antworten. Ja, also irgendjemand muss hingehen und den gesamten Funnel denken, muss alle Teams berücksichtigen, die auf die Kundenexperience einzahlen. Wenn man keine Antworten auf diese großen Fragen findet oder sich noch nicht mal diesen großen Fragen stellt, passiert eine von beiden Sachen. Man macht diese, ne, man macht irgendwie diese Migration und danach macht man im Prinzip nichts und lebt halt mit den 10-20% mehr. Und das kann man ja auch skalieren. Ne? Dann machst du irgendwie mehr Marketing und das funktioniert auch noch ein bisschen mehr. Deine ganze Preislogik, nicht Preislogik, deine ganze Margenlogik ist dann ja ein bisschen besser. Ne? Also nochmal, du ziehst einfach um, hast gleiche Kosten, machst 20% mehr Umsatz, kannst dann wahrscheinlich dein Marketing auch dadurch nochmal ein bisschen skalieren, bis du dann wieder in die Grenzeffekte kommst. Also das ist die eine Sache. Du machst dann halt einfach nicht wirklich was mit dem Shop oder nur so Kleinigkeiten. Die andere Sache ist, man macht unendlich viel Pixelgeschubse und Kleinkrams. Ja, also ist ja auch gemütlich, irgendwie on-page, hey, liebe Agentur, wir haben gerade eine E-Mail bekommen von jemandem, der Internet Explorer 7 auf dem Samsung-Tablet von 2015 benutzt und der hat angemerkt, dass das Produktbild nicht richtig angezeigt wird. Ja, klar können wir da jetzt 2, 3, 4 Stunden reinstecken, um das zu verbessern. Oder man kann auch anerkennen, das ist für die Wachstumsstrategie nicht relevant. Aber wenn man halt nochmal sich die großen Fragen nicht stellt, dann kann man sich ewig mit den kleinen Fragen beschäftigen und Kleinkrams machen. Das gilt es ehrlich gesagt unbedingt zu vermeiden. Also da schon, ne? Was unterscheidet erfolgreiche von erfolglosen Maßnahmen, ist schon so, wie guckt man darauf, gibt es eine Strategie? Und vielleicht da mal so ein bisschen konkreter drauf eingehend, das Thema Strategie. Ein wichtiger Gedanke, wie es vielleicht plastisch wird, E-Commerce ist ein ganzer Bereich. Das ist nicht einfach nur ein Team, das ist ein ganzer Bereich, auch jetzt mal so ein bisschen organisationsstrukturell gedacht. Wir haben, wir müssen Content produzieren, wir müssen Marketing machen, wir müssen Fulfillment machen, also ne, Logistik. Wir müssen Customer Success machen, es hat eine IT-Komponente und es hat natürlich eine Strategiekomponente. Das sind ja, selbst wenn man das teilweise auslagert, mehrere Personen, die dort involviert sind. Und wir treffen oft irgendwie auf das Thema, dass die Logistik liegt halt woanders, der Customer Success liegt halt woanders und die E-Commerce-Managerin oder der E-Commerce-Manager oder der Product-Owner hat nur begrenzt Macht auf diese Sachen und entsprechend auch nur begrenzt Einfluss auf die Buyer-Journey, auf die Buyer-Experience. Dabei ist ja eigentlich das Ziel, eine kontinuierliche Käufer-Journey, Buyer-Journey zu machen. Also es fängt an beim Marketing, ich gucke mir welche Produkte an, ich kaufe die Produkte, ich kriege danach, habe dann eine coole Service-Experience, habe eine gute Produkt-Experience, ich werde versorgt mit weiterem Marketing, mit E-Mail-Marketing, damit ich noch mehr kaufe, das Produktportfolio ist darauf ausgelegt, dass es Sinn macht, dass ich auch regelmäßig kaufe und. Also ne, nicht nur die Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, Content, Marketing und so weiter, sondern eigentlich auch Produkt- und Preisstrategie sind relevant für den Erfolg eines Online-Shops. Und mal Hand aufs Herz. Wie viele von euch, die jetzt hier zuhören, haben eine Organisation, die so konsequent über E-Commerce nachdenkt? Bei den Scale-Ups, bei den Online-Only-Startups, die angefangen haben und jetzt ne, durch die Decke gehen, die kriegen das hin, weil die von vornherein so aufgebaut waren. Bei Organisationen, die es schon seit 100 Jahren gibt und wo E-Commerce sich jedes Stückchen Macht und Budget sozusagen erkämpfen und erbeißen muss, sind wir häufig noch weit weg davon. Sagen wir, man ist jetzt bereit, als Organisation das vernünftig aufzusetzen. Dann brauchst du aber an der Spitze dieses Bereichs oder in diesem Bereich auch noch einen Menschen, mindestens einen, der eine Strategie hat, eine Vision hat, sodass diese ganzen Sachen aufeinander einzahlen. Ja, dass die richtige Pricing- und Produktstrategie auf das richtige Marketing, auf das richtige Content, auf den richtig optimierten Online-Shop, auf die relevanten Funktionen, auf Customer Support, auf After Sales, auf FAQs, auf E-Mail-Marketing und so weiter trifft. Und das ist eine kontinuierliche Reise. Ne? Das ist nichts, was man einfach mal so macht, sondern es dauert ja, Jahre. Entsprechend ist der, nochmal, was gut funktioniert, sind Maßnahmen, Oder sind Fragestellungen, die sich auch trauen, die großen Fragen zu adressieren und nicht nur die kleinen Fragen, soll ich meinen Kaufbutton jetzt grün oder rot machen? Das hat noch nie eine große Auswirkung gehabt, ob was funktioniert oder nicht. Also, oder ne, guckt euch Amazon, also jetzt guckt euch Amazon wirklich mal an. Schön ist das nicht. Das wird sich keiner so bauen. Keiner geht hin und sagt, boah, wie Amazon das macht, so jetzt so visuell, das ist ja überragend. Nee. Weil die wissen, das sind nicht die kleinen Fragen, die entscheiden, wie erfolgreich ich im E-Commerce bin, das sind die großen Fragen. Alles schön und gut, Patrick, jetzt kommst du wieder mit den großen Fragen und der Philosophie und der Organisationsstruktur und ja, die, ja, die, ja, ist bei uns aber nicht so wirklich Realität und nicht machbar, sondern ne, stetiger Tropfen höhlt den Stein und ich bin da dran, aber dauert noch ein paar Jahre. Okay, was könnte denn sonst gut funktionieren? Wenn wir jetzt nicht diese perfekte Struktur und die perfekte Strategie haben und ne, alles sich irgendwie fügt. Was gut funktioniert, sind im Rahmen einer Migration sich wirklich vernünftig Gedanken zu machen über ja, die Visualität bzw. die Struktur seiner Seite, des Frontends, also wirklich der User Experience. Wie ist die Navigation aufgebaut? Wie ist die Suche? Wie ist die Kollektion? Wie sind die Filter? Beantwortet die Produktseite die Fragen, die sich ein Käufer stellt? Was passiert, wenn ein Käufer Fragen zur Logistik hat? Sind meine Versandkosten abschreckend, die gegebenenfalls erst im Checkout aufkommen? Kann ich Bundles anbieten? Sind meine Produkte ausreichend voneinander zu unterscheiden? All diese Fragestellungen und auch lädt die Webseite schnell genug, lädt der Shop schnell genug, all diese Sachen sind relevant. Das heißt, diese User Experience-Thematik, also den Webshop aus den Augen einer Käuferin oder eines Käufers sehen, ist mit Abstand die relevanteste Sache, die, würde ich argumentieren, ein jeder, der E-Commerce betreibt, in der Lage sein sollte zu machen oder sich zumindest einzukaufen von den entsprechenden ExpertInnen, Stichwort User Experience Design. Gutes User Experience Design stellt erstmal ganz, ganz, ganz viele Fragen, ne, weil es ganz, ganz, ganz viel wissen muss über eure Personas und über eure Produkte. Okay, vielleicht mal Methoden. Was funktioniert sonst gut, was in Optimierung? Weil jetzt habt ihr ja ein gutes User Experience Design. Das sind vor allem quantitative Methoden. Ich denke, das populärste Beispiel, zumindest das trendigste Beispiel, ist AB-Testing. Ja, wo ich wissenschaftliche Methoden anwende, also statistische Methoden anwende, eine Hypothese aufstelle, dass wenn ich meistens mein Frontend so anpasse oder so anpasse, dann werde ich mehr Conversion oder Average Order Value haben. Und das mache ich im Idealfall, wenn ich genug Traffic habe, so häufig und so viel wie möglich. Jede einzelne dieser Tests, dieser Maßnahmen bringen mir vielleicht nur wenige Prozent Erhöhung, aber Compounding Interest, ne, also Zins und Zinseszins, Gedanken führen dann dazu, dass ich ja, im Laufe eines Jahres schon schöne Wachstumszahlen dort produzieren kann. Weitere quantitative Maßnahmen denkt man vielleicht gar nicht so sehr drüber nach, aber es hat natürlich auch jeder von euch auf dem Schirm, klassisches Performance-Marketing. Das heißt, wenn ich gerade 10.000 Euro für Kampagnen ausgebe und ich habe einen positiven Return on Invest, also auch ne, nach Kosten des Produkts, also eine positive Marge, macht es natürlich Sinn, weiter Geld reinzustecken und weiter das Marketing zu skalieren, bis ich dann irgendwann an Grenzgewinne stoße. Und da muss man sich im Zweifel einfach trauen. Ja, also braucht ein gutes Analytics, aber da muss ich mich trauen. SEO habe ich jetzt hier auch als quantitative Maßnahme drin, einfach was ich bei Performance mit Paid Traffic mache, kann ich bei SEO mit Organic Traffic machen. Ja, die Attribution ist nicht immer ganz so einfach. Aber wer da Potenziale auf der Straße liegen lässt, und ich meine jetzt nicht irgendwie den 50.000 Euro im Monat SEO-Retainer, sondern Technical SEO vernünftig gemacht, ja, nutzt die Google Checker oder die Google-eigenen Test-Tools, um zu gucken, wie sieht meine Webseite da aus, und investiert in guten Content. So, ne, der die Fragen eurer Kunden beantwortet, und dann werdet ihr von alleine wahrscheinlich relativ gut ranken. Und wenn ihr sagt, ihr habt jetzt ein super kompetitives Keyword und ein A-Produkt, und dann lohnt es sich vielleicht wirklich auch in eine ganze Content-Strategie irgendwie zu investieren. Wie gesagt, das sollte sich dann aber auch irgendwie messen lassen. Also AB-Testing, Performance Marketing, SEO. Und ich gebe zu, davon habe ich jetzt nicht die größte Ahnung, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich Influencer-Marketing so ein bisschen zu einer quantitativen Marketingmaßnahme entwickelt. Im Sinne von, ich kann relativ genau attributieren, welcher Influencer welche Kosten hat. Also das kann ich auf jeden Fall genau attributieren dann im Nachhinein. Und wer dann dadurch und wie viel Umsatz ich dann dadurch mache, durch einen bestimmten Influencer. Und ja, dafür würde ich mein Geld ausgeben, wenn ich sonst nichts anderes zu optimieren kann. Bevor ich jetzt ewig Pixelgeschubse mache und den Internet, also die Anzeige Internet Explorer 7 auf dem 5 Jahre alten Tablet irgendwie mache oder 10 Jahre alten Tablet, würde ich meine Kohle lieber in die genannten Maßnahmen stecken. Tatsächlich sind aber diese Sachen nochmal dann immer trotzdem nur Symptomkuren, wenn sie nicht auf eine abgestimmte Strategie irgendwie einzahlen. Weitere Maßnahmen neben UX, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Was ich immer auszahlt und wo man eigentlich auch immer positiv drauf Einfluss nehmen kann, ist eine hohe Servicequalität in Pre- und After-Sales zu generieren. Das zeichnet sich vor allen Dingen durch Kommunikation und Responsivität aus. Ich hatte gerade schon den Chat erwähnt, oder auch einfach gute Help-Artikel zu haben oder gute Produktbeschreibung. Dann auch natürlich zu reagieren, wenn jemand gerade gekauft hat und ein Problem mit dem Produkt hat, sei egal welches. The user is always right, the buyer is always right. Kunde ist König. Gerade in einer heutigen Welt. Weil wenn ihr nicht sofort springt und reagiert, dann verprellt ihr den Kunden vielleicht. Und sind wir ehrlich, die meisten wollen ja keine Preisführer sein. Ihr wollt ja Qualitätsführer sein. Und zu Qualität gehört nun mal nicht nur die Qualität des Produktes, sondern auch die Qualität der Serviceerfahrung. Und die muss halt erhalten bleiben, auch nach dem Kauf. Technisch empfehle ich das umzusetzen, wie gesagt, erstens über Chat und natürlich E-Mail, so, und da gehe ich davon aus, dass ihr das beantwortet bekommt. Und dann auch ein Review-Feature auf der Webseite zu haben, wo sich diese positive Kundenerfahrung dann auch lesbar macht für alle weiteren Kunden. Ein weiterer kleiner Hack, was eigentlich fast immer gut funktioniert und sich irgendwie auf die meisten irgendwie anwenden lässt, ist das Thema Bundles. Also, weil Bundles zahlt auf Convenience ein. Ihr müsst euch überlegen, jedes Mal, wenn ich auf einem Online-Shop bin, auf einer Webseite bin, treffe ich eine Auswahl. Und habe Unsicherheiten, was soll ich kaufen, wie viel soll ich davon kaufen, welche Farbe und so weiter. Und je mehr Sachen davon schon vorbeantwortet sind, dann kaufe ich vielleicht lieber das Bundle. Ja, klar, nehme ich die Socken noch zu den Schuhen. Irgendwelche Food-Tech-Geschichten, ja, irgendwas, was ich zum ersten Mal kaufe, auf jeden Fall will ich das Probierbundle, auf jeden Fall will ich das Einsteiger-Bundle. Ach, ich habe eine Möglichkeit, über einen Bundle mir die Versandkosten zu sparen. Ja, werde ich ja eh brauchen, mache ich auch. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Bundles gut funktionieren können. Auch jetzt zu sagen, ja, bei der Logistik, da lasse ich im Zweifel auch nicht gelten, weil du hast mit Shopify eigentlich relativ einfache Möglichkeiten, alle Spielarten zu machen. Das heißt virtuelle Bundles, also tatsächlich über die Shopify-eigene Bundles-App, ne, wo du im Prinzip im Backend von Shopify Einzelprodukte miteinander kombinierst, und wenn dann das Bundle in den Warenkorb gelegt wird, werden diese Einzelprodukte in den Warenkorb gelegt und gekauft. Das heißt, es müsste in der Logistik eigentlich kein Thema dann sein. Und andersrum, aber auch Pre-Package-Bundles kannst du natürlich genauso machen. Dann halt über ein ganz normales Produkt, wenn man so möchte. So. Bei ausreichend Traffic waren wir bei den quantitativen Maßnahmen gerade schon. AB-Testing für Conversion Rate, aber bitte auch für Average Order Value, nicht nur auf Conversion Rate guckend. Und dann, wenn du es nicht schon machst oder wenn man es nicht schon macht, E-Mail-Marketing regelmäßig zu betreiben. Wenn man ein gutes Produkt hat und das Produktportfolio das auch so ein bisschen hergibt, macht es immer Sinn, im Nachhinein nochmal zu schreiben, entweder durch Automatisierungen, die irgendwie sinnvoll sind, weil du weißt, okay, nach 3 Monaten ist das Produkt halt aus, also alle nicht mehr da oder ist, die Leute brauchen in den ersten Tagen irgendwie Hilfe bei der Adaption oder so, sowas reinzuschreiben oder halt einfach regelmäßig über die neue Kollektion, die neue Saison, die neue Aktion zu informieren, macht eigentlich fast immer Sinn. Und ist auch einfach und günstig. Okay, was es zu vermeiden gilt, nochmal zu viele Ressourcen an Kleinigkeiten binden und so ein bisschen diesen Conversion Rate Teufelskreis, also in diesen Conversion Rate Teufelskreis aus Rabatten, Countdowns, Pop-ups und sowas zu kommen. Ich war letztens erst wieder auf einer Webseite. Da war alleine above the fold, habe ich irgendwie 3 verschiedene Rabatte angeboten bekommen. Und ich meine, jetzt noch nicht mal aus Käufersicht gedacht, was das mit mir macht, sondern auch jetzt aus, ich sag mal, wenn man so möchte, Consultant-Sicht, denke ich mir, oh, da ist einiges im Argen. Da wird um jeden Euro gekämpft und da kommt man dann ganz schwierig wieder raus. Wenn man die Kunden erstmal dazu erzogen hat, dass es ja eigentlich mal 15% Rabatt gibt, wie kommst du dann jemals da wieder raus, 15, also nicht 15% Rabatt zu geben? Und es gibt natürlich Business Models, Thema Preisführerschaft und Sparfüchse und so, die das irgendwie zulassen, aber das sind eher die Ausnahme und die funktionieren normalerweise über Scale, ne? Also jetzt so ein Action oder ein Woolworth oder so, die funktionieren, weil es die halt 8 Milliarden Mal gibt und nicht, weil die einen kleinen Online-Shop betreiben. Genau. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Einblick geben, was man berücksichtigen sollte nach dem Launch oder bei der Optimierung, bei der Verbesserung seines Online-Shops. Wir haben so ein bisschen über strukturelle Themen gesprochen, wir haben ein bisschen über konkrete Maßnahmen gesprochen. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich möchte an dieser Stelle schon mal für die Aufmerksamkeit danken und freue mich wie immer über Kritik, Bewertung. Oder auch weitere Gedanken. Ein Hinweis zum Schluss. Wir gehen in eine kleine Sommerpause, sodass wir dann ab August weitermachen. Liebe Grüße. Ciao, ciao.